In dieser Folge vom Netzlehrer geht es mal wieder um die verschiedensten Fragen, die mir gestellt worden sind. Und zwar zur Lehrerausbildung, zum zeitgemäßen Lernen, aber auch einige persönliche Fragen, die ich so gut es geht beantworten kann. Ich muss zugeben, ich hätte es fast verpasst, weil ich quasi gerade auf dem Sprung bin, mal eine Pause zu machen. Man glaubt es kaum, aber Gott sei Dank ist es mir noch rechtzeitig eingefallen. Ihr hört jetzt also diese Aufnahme kurz vor meinem Sprung und ich hoffe, dass sie euch gefällt. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht, erlaubt mir einen Hinweis, einen klitzekleinen, zu einer wirklich sinnvollen Seite bzw. einem sehr sinnvollen Projekt, das diesen Podcast unterstützt. Durchblickt heißt das Ganze. Durchblickt vermittelt den Durchblick in Digitalisierung und Gesundheit. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Es geht eben darum, dass das Ganze ein Präventionsprogramm der BARMER ist für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte als auch Eltern, wo man Gesundheitsinformationen online suchen kann, sie finden kann und eben auch dafür sorgen kann, dass das Ganze dann in der Schule angewendet wird. Man geht da quasi drauf auf www.durch-blickt.de und kann dort ganze kostenfreie Unterrichtsmaterialien inklusive Videos runterladen. Dann gibt es noch Zugänge zu Fortbildungen, Fachartikeln und alles sozusagen, was man braucht, um die digitale Gesundheitskompetenz zu fördern. Und man kann dann auch, wenn man das alles gemacht hat, zusätzlich für die Schule eine Auszeichnung bekommen als digitale gesundheitskompetente Schule. Wie gesagt, das alles gibt es auf www.durch-blickt.de. Ist eine super Sache, vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, was man jetzt in dieser Zeit, die eben durch Digitalität geprägt ist, auch machen kann, um Schülerinnen und Schüler ja auf eine kompetente Weise dazu anzuleiten, dass man eben damit klarkommt. Man kann sich kostenfrei anmelden unter www.durch-blickt.de/registrierung. Jo, und dann kriegt man das alles schon. Das ist super aufbereitet, kann ich direkt mal sagen. Auch an den KMK-Strategiepapieren orientiert. Man kann es direkt in den Unterricht einbauen. Was will man mehr? Vielen Dank an dieser Stelle an das Projekt für das Podcast-Sponsoring. Und weiter geht's. Ich muss ja wirklich sagen, dass ich diese Folgen mittlerweile sehr gerne mag. Ich hoffe ihr auch, weil ich über manche Fragen dann einfach selbst nochmal neu nachdenken kann. Und dieses frische neue Nachdenken, das ist einfach etwas, was, glaube ich, total fruchtbar ist für ja, das eigene weitere Nachdenken, die eigene Reflexion. Wenn ich gerade über eigene Reflexion nachdenke, kennt ihr das, wenn man sein komplettes Zimmer neu ausrichtet? Ich habe ja ein großes quasi studio-likes Zimmer, was gleichzeitig mein Vorbereitungsraum, meine Bibliothek und eben mittlerweile quasi auch so eine Art Medienzimmer ist. Das habe ich komplett neu ausgerichtet, hat ewig lange gedauert, aber wenn man dann da so sitzt und einen ganz neuen Blick hat, ich finde, das erfrischt das Gehirn ungemein. Jetzt komme ich zu diesen Fragen, ich werde sie nicht alle beantworten können, beziehungsweise muss man natürlich auch ein bisschen raussortieren, das ist ganz klar. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch meine Antworten gefallen. Ich versuche ansonsten immer darauf zu verweisen, was es nicht alles schon gibt, weil ich habe ja, ich sage jetzt mal 10 Jahre lang, einiges ins Internet gesprochen und geschrieben. Das wäre ja Quatsch, wenn sich das alles doppelt. Zunächst mal fragt jemand, hast du Erfahrungen bezüglich psychischer Erkrankungen im Studium gemacht, falls zu persönlich ignorieren? Nun ja, also zunächst mal im Studium selbst nicht. Mein Berufsbeginn war sehr stark geprägt von einer Überlastungssituation. Da habe ich eine Folge zu gemacht, wie komme ich aus dem Loch. Ich glaube, dass ganz grundsätzlich es wichtig ist, sofort, wenn man das Gefühl hat, überlastet zu sein oder sogar mit Depressionen zu kämpfen, mit Burnout-Situationen zu kämpfen, dass es ganz unsinnig wäre, sich einzureden, dass das doch alles nicht so schlimm ist, sondern ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich schon bei Anzeichen einer solchen Situation an professionelle Menschen zu wenden. Und gleichzeitig würde ich das auch deshalb so schnell machen, weil es ja oftmals sehr, sehr lange braucht, bis man dann auch wirklich einen Platz kriegt. Also ich will nicht alarmistisch klingen, aber man sollte das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Fragen wie, ob ich einen geheimen Klon oder einen Zwilling habe, kommen des Öfteren. Ehrlich gesagt liegt mein, wenn man es so Geheimnis nennen will, einfach darin, dass ich eine ziemlich schlechte Work-Life-Balance habe. An der werde ich arbeiten. Das werde ich mit Sicherheit irgendwann auch mal genauer besprechen. Aber was man vielleicht dazu sagen muss oder was eine Erklärung ist, weshalb viele sagen so, hey, wie machst du das alles, ist, dass der Vor- und der Nachteil von dem, was ich tue und was auf eine gewisse Resonanz stößt, weil es eben Leute mögen, lesen oder anderweitig konsumieren, dass sozusagen mein Hobby gleichzeitig, wenn man so will, der Nebenberuf ist. Mit anderen Worten könnte man negativ formulieren, ich habe einfach auch keine Hobbys mehr. Oder anders formuliert, wenn ihr jedes Mal bei eurem Hobby gefilmt würdet oder jemand quasi schreiben würdet, was ihr gerade macht, dann würden die Leute auch irgendwann denken, ey, wie viel machst du eigentlich? Das ist natürlich nicht etwas, was erstrebenswert ist, weshalb ich mich sehr dazu zwingen muss, genügend Sport zu machen, genügend Freizeit zu haben und natürlich die Familie nicht zu kurz kommen zu lassen. Aber das ist vielleicht eine Erklärung. Die Nebentätigkeiten, die ich mache, sind logischerweise, weil das auch als Frage kommt, angegeben und genehmigt. Anders geht das gar nicht. Aber ich arbeite natürlich auch unter anderem mit dem Kultusministerium zusammen. Die wissen das dann schon ganz gut. Meine drei Top-Forderungen für eine zeitgemäße Lehrkräfteausbildung in der ersten Phase. Nun, solche drei Forderungen hintereinander sind ja immer relativ schwierig und ihr wisst selber, dass ich über viele Dinge sehr lange sprechen könnte. Ich würde mal kurz etwas voraussetzen oder etwas, vielleicht ein konservatives Statement sagen, das den einen oder anderen überrascht. Ich habe nämlich damals einen Artikel geschrieben, der hieß, den kann man auch immer noch aufrufen, für mehr Theorie in der Lehrerbildung. Dass man sagen, was? Das ist ja genau kontraintuitiv. Es wollen ja alle mehr Praxis haben. Und naja, ich relativiere das Ganze in diesem Beitrag auch. Was ich nur damit sagen wollte, ist, dass es mir wichtig ist, dass das Lehramtsstudium selbst, zumindest wenn es in den Bereich Oberstufe hinleitet, solange wir noch Gymnasium haben, eben Gymnasium oder Gemeinschaftsschule, schon von den Studentinnen und Studenten verlangen sollte, sich sehr tief und ausgiebig mit Theorien zu befassen, und zwar fachspezifischen und natürlich auch pädagogischen. Jetzt kommt das große Aber, dass gleichzeitig das sozusagen von allen verlangt wird und dass quasi Lehramtsstudentinnen und Studenten, ich sage jetzt mal im Grundschullehramt Mathematik, neben denjenigen sitzen, die später ja Mathematikprofessoren werden, das halte ich für nicht sinnvoll. Ich fürchte, dass das Ganze sozusagen dem einen oder anderen aufstoßen könnte. Deshalb schicke ich nach, dass ich nicht der Auffassung bin, dass sozusagen eine Grundschullehrkraft nicht gut Mathematik können sollte. So das überhaupt nicht. Nur man sollte natürlich zumindest in einer gewissen Entfernung verstehen können, warum das, was man tut, später relevant ist. Für das momentan noch Gymnasiallehramt würde ich aber schon sagen, dass eine gewisse Breite auch in Bezug auf ja, Fachbereiche, wo man es vielleicht nicht denkt, nehmen wir zum Beispiel mal die Linguistik oder die Mediävistik, durchaus sinnvoll sein kann. Jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass zwei Dinge ganz entscheidend sind. Das eine ist natürlich eine Form von Praxisorientierung, die aus meiner Sicht eben nicht ausreichend damit abgedeckt ist, dass man mal 6 Wochen ein Praktikum macht. In Baden-Württemberg ist das so und dann noch mal ein halbes Jahr. Das ist gut, Aber ich glaube, dass sehr viel damit gewonnen wäre, wenn es eine tatsächliche quasi Reißverschlussartige Vernetzung zwischen Studium und der Schule geben könnte. Das heißt, dass sozusagen in einer Abfolge die jungen Leute immer wieder einen Abgleich hätten mit der Praxis und dann aber natürlich noch weiter studieren, aus den eben genannten Gründen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und an einem solchen dualen Studium führt kein Weg vorbei, wenn wir von zeitgemäßer Lehrkräfteausbildung sprechen, weil das ja auch gleichzeitig bedeutet, über die eigene Fachlichkeit hinaus Ahnung zu bekommen von kognitiven Prozessen, Lerntheorien, aber wie gesagt, mit direktem Bezug zur Praxis. Grundsätzlich, und das ist völlig idealistisch und wird nicht so passieren, würde ich mir von den Universitäten gleichzeitig wünschen, und zwar nicht nur in Bezug auf das Lehramt, ich glaube, da können alle von profitieren, dass die zielgruppenspezifische didaktische Reduktion eine Rolle spielen würde. Denn ich bin der Auffassung, dass das, was man später auch so Wissenschaftskommunikation nennt, ja sehr nah hineingeht an das, was man als Lehrkraft auch machen muss. Das heißt sozusagen sehr komplizierte oder komplexe Sachverhalte auf eine sehr verständliche Weise darzustellen. Und ich glaube, wenn das im Studium grundsätzlich vorentlastet würde, das heißt, dass es nicht nur darum gehen würde, eben Theorien kennenzulernen und die quasi umzuwälzen, sondern auch die Aufgabe zu bekommen, das zielgruppenorientiert darzustellen auf die verschiedensten Möglichkeiten, digital zum Beispiel. Ich glaube, damit wäre auch schon sehr viel erreicht. Das wären meine drei Forderungen. Dann stellt mir hier jemand die Frage, welche Fächer fehlen aus deiner Sicht in den Schulen? Weiterführende und Grundschule. Zur Grundschule kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich würde eher so weit gehen und sagen, dass keine Fächer fehlen, sondern dass wir aufpassen müssen, dass es nicht wieder zu sehr in die Breite geht. Denn wir haben ja Entwicklungen, dass in Grundschulen die verschiedensten neuen Fächer eine Rolle spielen sollen. Dort aber, und ich weiß, das ist jetzt auch wahrscheinlich eher ein konservativer Take, natürlich die ganz basalen Kompetenzen sehr vertieft eingeübt werden müssen, die dann sozusagen das Fundament für alles Weitere spielen. Also ihr wisst es selber, die Iglu-Studie hat ergeben, dass 180.000 Kinder, das ist jeder vierte Schüler und Schülerin, nicht richtig lesen können. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das ist frei nach Georg Picht, der in den 60ern von der deutschen Bildungskatastrophe sprach, die neue deutsche Bildungskatastrophe. Das heißt, da müssten wir deutlich mehr machen. Und mir ist schon klar, dass das auch natürlich ein soziales und sozioökonomisches Problem ist. Ja, dass man kann sich da immer hinstellen und sagen, die Eltern sollten, die Eltern sollten. Aber Schule ist nun mal vor allen Dingen der Ort, wo diese Kulturzugangstechniken vertieft werden sollten. Deshalb bin ich vorsichtig, neue Fächer zu fordern. Gleichzeitig habe ich natürlich als Ex-Waldorf-Schüler mit kritischer Distanz zur Theorie, sehr genossen in der Schule, in der Lage gewesen zu sein, vor allen Dingen praktische Anwendung zu erleben. Denn das Erleben vom eigenen Tun und eigener Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, etwas, was an vielen Schulen fehlt, an denen quasi der schulische Erfolg und die sogenannte Leistung nur anhand von kognitiven Prozessen gemessen wird. Und wir wissen selber, dass diese Messungen auch gleichzeitig problematisch sind. Also neue Fächer fordern finde ich immer schwierig. Aus diesen Gründen und natürlich, weil ein neues Fach auch gleichzeitig bedeutet, dass das eine riesengroße Umwälzung in dem ganzen Prozess der universitären oder eben nicht universitären Bildung nach sich ziehen würde. Gleichzeitig denke ich aber, dass eine Öffnung der Fächer in andere Bereiche doch sehr wichtig ist, und zwar im Sinne von eben interkulturellen Projekten beispielsweise, die dann aber mehr Platz einnehmen müssten, als einmal im Jahr einen grünen Tag zu machen. Was können wir Lehrkräfte, Eltern, Bürger, etc. tun, dass sich wirklich etwas ändert? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, wir müssen einsehen, dass jeder hier angesprochene, an Bildung interessierte auch Teil der Unveränderbarkeit ist, sagen wir es mal gleich. So. Also es kommt immer darauf an, wem man zustimmen möchte. Wenn man es jetzt zum Beispiel, wenn man bei Aladin Elmar Falani zuhört, sagt er, im Grunde genommen gibt es viele BildungspolitikerInnen, die Veränderungen anstreben. Aber die Verwaltung sei unter anderem das Problem und die Eltern. Jetzt könnte man denken, was? Das kann doch nicht sein. Die Eltern und die Verwaltung ist doch politisch gesteuert. Das wird jetzt sehr weit führen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Institutionen und deren Steuerung nicht einfach, ich sage mal, aus dem Leeren heraus funktionieren, sondern dass es dort Stellen gibt mit Funktionsträgern und die haben Aufgaben. Und gewisse Änderungen vorzunehmen würde ja quasi bedeuten, dass diese Leute andere Aufgaben bekommen würden, sag ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Die müssten sich also quasi selbst abschaffen. Das ist ein Problem. Eltern haben ganz viel Macht, indem sie beispielsweise ganz konkret ihre Kinder an Schulen schicken oder nicht hinschicken. Also sagen wir mal, der Wunsch nach gleichen Chancen hört oftmals dann da auf, wo die Eltern sagen, naja, ich schicke mein Kind lieber in diese Schule oder in die andere Schule. Ja, zum Beispiel in die geförderte Privatschule. Da möchte ich keinem einen Vorwurf draus machen. Damit will ich nur sagen, dass solange das dreigliedrige Schulsystem so besteht, wie es besteht, wird es immer die einen Eltern geben, die ihre Kinder, obwohl sie vielleicht sagen, naja, eigentlich wäre so eine Schule für alle schon was Gutes, solange erhält sich das System auf der Grundlage von ganz unterschiedlichen Faktoren selbst. So, das ist erstmal so ganz grundsätzlich. Und ne, dann kommt sozusagen, Bürgerentscheide spielen da eine Rolle. Ja, wie wir jetzt den zum Beispiel in Siegen hatten, 80% der Eltern oder 80% derjenigen, die gewählt haben, und das war nur ein Drittel, wollten, dass die Realschule und die Hauptschule bestehen bleibt, obwohl da keiner mehr hingeht. Also sozusagen außer die es halt nicht ins Gymnasium schaffen. Man ziehe die Schlussfolgerung selbst. Was man natürlich grundsätzlich machen kann, ist schon natürlich auch denjenigen eine Stimme verleihen, die sich aktiv für eine Veränderung einsetzen. Aber nochmal, das kann, glaube ich, nicht nur top-down geschehen, so nach dem Motto, man muss nur den richtigen Aktivisten unterstützen, der dann den Politikern ins Ohr flüstert, dass alles anders sein müsste, sondern die Leute, die müssen auch gewählt werden. Und mit Bildungspolitik Wahlen zu gewinnen, ist, wenn nicht schwer, dann quasi geradezu unmöglich. Aber eine gemeinsame große Stimme, Schule muss anders, etc., verschiedene Bildungsaktivisten zu unterstützen, ist so als Kleinigkeit sicherlich kein schlechter Schritt. Dinge zu teilen, ja, Beiträge zu teilen, die zeigen können, wie es anders geht. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass unabhängig von sozusagen der großen Explosion, es wichtig ist, dass dieses stetige Wässerchen, was auf den Stein klopft, dass das nicht aufhört. Dass die Leute sagen, es muss einfach anders sein. Hatte ich schon mal Ärger wegen meiner öffentlichen Kommunikation? Die Frage bekomme ich häufig. Hier ist die Antwort: Nein. Was wärst du geworden, wenn nicht Lehrer? Ehrlich gesagt, bin ich schon alles, was ich geworden wäre, wenn ich nicht Lehrer geworden wäre, vor allen Dingen im schriftstellerischen Bereich. Also, ich wollte früher Journalist werden. Das bin ich nicht geworden. Ich recherchiere nicht, aber dass ich Kolumnen schreiben kann für die verschiedenen Portale. Und wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist es noch nicht so weit. So Mitte Juli werden einige Stücke im Spiegel kommen. Das ist für mich schon eine, ja, später will ich gar nicht sagen, aber eine Form der persönlichen Verwirklichung dessen, was ich früher mal werden wollte. Das Einzige, was ich mir damals nicht vorgestellt habe und was vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich vor dem Mikrofon sitze und rede. Aber ich wollte vor dem Mikrofon sein und singen. Das tue ich allerdings nur noch selten, zuweilen in Vertretungsstunden in Klassen. Wir haben immer sehr viel Spaß miteinander, weil, naja, also zumindest so lange, Bis ich dann eingestehen muss, dass ich die meisten neuen Sachen nicht mehr kann. Ich bin halt irgendwo in den frühen 2000ern hängen geblieben. Wie schafft man es, motiviert zu bleiben, wenn die Schülerinnen und Schüler so viel Energie abziehen und man keine nachhaltige Wirkung hat? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich glaube, dass das auch dasjenige ist, was am meisten unterschätzt wird. Ich habe mal an anderer Stelle gesagt, mittlerweile bin ich der Auffassung, dass selbst wenn der Lehrerberuf also ein Teilzeitberuf wäre, so vormittagsrecht und nachmittags frei, selbst wenn es so wäre, wäre es ein anstrengender Beruf. Das können sich diejenigen, die das nicht machen, immer sehr, sehr schwer vorstellen. Ja, dieses Kräftezehrende. Ich meine, ich habe ja auch in meinem Leben schon einige anderen Berufe gemacht und ich würde mich auch nie hinstellen und sagen, du hast keinen stressigen Job, für wen auch immer, vom Start-up bis zur Krankenschwester. Das sind alles unheimlich schwierige, kräftezehrende Berufe. Aber diese Erfahrung, dass man förmlich ausgesaugt wird, das kenne ich sehr gut. Und ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, also ich habe hier quasi den heiligen Gral der Motivation gefunden. Ich glaube, dass aber ein gegenläufiger Prozess ganz wichtig ist. Ein gegenläufiger Prozess heißt, man muss aufpassen, dass man, während man authentisch bleibt und seine Persönlichkeit einbringt, das nicht in einer Art und Weise macht, die einen aufzehrt. Ich erkläre euch, wie ich das meine. Wenn man das Gefühl hat, also jetzt bereite ich ganz viel vor, 3 Stunden lang, Arbeitsblätter und das und Medien und was weiß ich nicht was. Und es türmt sich eine Erwartungshaltung auf, die die Schülerinnen und Schüler dann nicht einlösen. Und man denkt sich, boah, also vielleicht denkt man sich's nicht so, ne? Aber ich sage es jetzt einfach mal so frei raus, boah, ihr Penner. Ja, ich habe hier 3 Nächte geopfert und ihr erkennt das nicht an. Ich glaube, davon muss man runter. Denn damit erpresst man die Schülerinnen und Schüler quasi emotional, so nach dem Motto, ich hab so viel geleistet schon im Vorhinein und ihr müsst das jetzt anerkennen. Die können das vielleicht gerade nicht anerkennen. Das war ein schwieriger Tag, ein Biotest geschrieben, Mathelehrer hat sie angemotzt, was weiß ich. So, das ist die eine Bewegung, diese Relativierungsbewegung für sich selbst. Also das heißt, man schraubt nicht die Ansprüche insofern runter an die Standards, sondern die Ansprüche an eine mögliche Reaktion. Und dann aus dieser Haltung der Erwartungsfreiheit heraus nimmt man das Positive an, was kommt. Also es hat sehr viel mit einer Haltungsänderung zu tun. Das hört sich natürlich viel einfacher an, als es ist. Das ist wahnsinnig schwer, zumal wir Menschen ja alle dazu neigen, oder alle weiß ich nicht, aber viele das Negative eher aufzunehmen. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also auf der einen Seite die emotionale Erwartungshaltung runterschrauben und auf der anderen Seite selektiv auf das schauen, was auch funktioniert. Und es gibt bei 5 Schülern, die überhaupt nicht aufpassen und die man ermahnt und so, da gibt es vielleicht die eine Schülerin in dem Moment, die ganz konzentriert bei der Sache ist. Und für die kann man es dann machen. Ja, natürlich ist es besser, wenn irgendwie möglichst alle erreicht werden, aber das klappt ja nicht immer. Insofern, findest du, dass das Leistungsniveau generell gesunken ist bei den Schülern? Nein, finde ich nicht. Aber ich bin auch sozusagen auf Wolke 7 der schulischen Arbeit. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Tendenz. Also, das heißt sozusagen, da wo ich in der Schule bin, sind die Schüler grundsätzlich leistungsbereit, grundsätzlich, ich sage jetzt mal, respektvoll, solidarisch. Und das ist ja alles wichtig, diese Dinge, damit man irgendwie gut miteinander auskommt und dann eben sich auch aufs Lernen konzentrieren kann. Ich habe ja immer Oberstufe gemacht. Ich finde, die Aufgabenbereiche sind echt ein Brett. Also dieses Jahr insbesondere, ich sage mal nur ein Beispiel, 400 Seiten Thomas Mann, die Bekenntnisse des Fehler, Felix Krull, 350 Seiten Kafka, das ist schon echt heavy. Aber, also das heißt, ich will nicht so in diesen kulturpessimistischen Reigen, alles ist schlechter geworden, aber klar, die Zeiten ändern sich insofern, als dass, glaube ich, auch dieser starke mediale Sog dafür sorgt, dass Lehrkräfte und Schulen sozusagen in einer gewissen Konkurrenz stehen zu allem, was man sonst noch so machen kann. Und ich glaube, da muss man schon extrem drauf achten. Aber nein, ich glaube nicht, dass das Unterrichtsniveau stetig nachlässt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube trotzdem auch, dass wir uns überlegen müssen. Also ich finde immer interessant zu sagen, wer sagt das? So, wer sagt was? Wenn man mit Lehrkräften spricht, die, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren in der Schule waren, in der Schule, also in einer Zeit, in der sozusagen die Selektion auch noch deutlicher war und die Bildungsexpansion der 60er unter Brand hat ja dafür gesorgt, dass der Zugang zu den Gymnasien sich auch schlagartig verändert hat, größer geworden ist. Natürlich geht sozusagen mit einer solchen Expansion auch eine Veränderung der Durchmischung einher, eine Veränderung der Leistungsfähigkeit insofern, als das sozusagen nicht schon vorselektiert wird und vielleicht auch eine Veränderung der Rolle der Schulen. Aber ich bin immer der Auffassung, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir allen Menschen ermöglichen sollten, eine gute Bildung zu bekommen. Und dann nützt es irgendwie nichts zu sagen, ah, es wird alles schlechter, sondern die Frage, die wir stellen sollten, ist, wie können wir gut miteinander lernen? So ganz zum Abschluss würde ich noch mal auf zwei Themen eingehen, die mit dem Referendariat zu tun haben. Hattest du im Ref mal das Gefühl, du bist überfordert und wirst es niemals schaffen? Und Tipps für den Berufseinstieg. Ich war grundsätzlich, glaube ich, überfordert. Ja, eher zu bestimmten Zeiten im Seminar, wenn und zwar, und das habe ich schon an anderen Stellen gesagt, das hatte mit meinen Mitreffis überhaupt nichts zu tun, sondern damit, dass ich mich selbst unter Druck gesetzt gefühlt habe von der Situation, dass entweder Leute sagen, alles läuft so gut und man so denkt, oh Gott, bei mir läuft es aber nicht so gut, oder dass Leute sagen, alles ist so schlimm und man dann Angst davor hat. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, Angst im Referendariat. Also das ja. Aber so dieses, ich werde es niemals schaffen, hatte ich nicht. Nö. Also ich glaube, ich habe so eine grundsätzliche Naivität, Dinge zu tun und zu denken, so gebe jetzt mein Bestes. Und ich meine, das ist auch ein Tipp, der ehrlich gesagt am besten funktioniert. Also nicht, naja, ich gebe einfach mein Bestes, sondern zu gucken, wo rein stecke ich meine Ressourcen? Stecke ich meine Ressourcen da rein, neidisch auf die anderen zu sein, im Internet zu gucken, wo ich am besten Panik kriege? Oder darauf, mit Schülerinnen und Schülern gut zusammen zu lernen oder das Lernen zu initiieren, guten Unterricht zu machen, der dann ja meistens guter Unterricht ist in dem Sinne, wie er vorgegeben ist. Aber Gott, dann konzentriert man sich da drauf. Es gibt da die verschiedensten sehr guten Vorbereitungsmaterialien. Ich habe ja einiges auch selber gemacht. Man kann da auf meinem Blog, glaube ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, mehrere Wochen verbringen. Aber das ist, ja, das ist, glaube ich, ganz nüchtern betrachtet das Beste, was man machen kann. Also mehr Internet aus und weniger vergleichen und Panik machen und mehr mit Frohsinn überlegen, wie kann man die Schüler motivieren. Das macht total Bock. Lehrer sein macht total Spaß. Vor allen Dingen, wenn man da noch am Anfang ist und Sachen ausprobieren kann, ist super. Für den Berufseinstieg, was Klassenleitung angeht, kann ich vor allen Dingen empfehlen, mir gute Plusmenschen zu suchen. Irgendwo stand das mal, Plusmenschen sein, also ich glaube, das war ein Plus, ich glaube, dieses Plus, das bezog sich auf Schülerinnen und Schüler, so nach dem Motto, die einem gewogen sind, dass man sich auf die konzentriert. Ich habe das immer anders gemacht. Ich habe immer die genommen, wo ich das Gefühl habe, die hassen mich. Weil ich das dachte, wenn ich die geschafft habe, dann kommen die anderen auch mit. Aber das meine ich nicht. Ich meine sozusagen, es gibt immer so die guten Geister im Lehrerzimmer und die muss man identifizieren und die helfen einem. Weil, dass man so grundsätzlich überfordert ist, nicht weiß, was mache ich als erstes und als nächstes, das ist ganz klar. Ich glaube, dass die grundsätzliche Haltung immer sein muss, Step by Step, ja, kleine Schritte, alles auf einmal geht nicht. Man macht auch mal Fehler, aber das nimmt einem keiner krumm, das wissen ja alle. Also wer fängt bei egal welchem Job ganz am Anfang an und kann schon alles? Aber wenn man so eine gute Fee findet oder jemand, der schon länger da ist und einen so in die Hand nimmt, und das merkt man ja, das sind ja die, die wirklich auch freundlich sind, wo man sagt, einmal kann ich mal fragen, wie läuft das bei euch? Das ist die halbe Miete. Ja, das ist, deshalb würde ich persönlich gar nicht sagen, ja, hier, guck mal, ich meine, klar kannst du nach Checkliste, Klassenführung oder ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, mein erstes Jahr als Lehrer, das kann man alles machen. Aber das Wichtigste ist, findet sozusagen im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen statt, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ganz am Ende noch, weil ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal genannt, aber fand ich eine wichtige Frage. Was tust du, wenn du die Schülerinnen und Schüler nicht erreichst, keine Ebene mit ihnen findest? Ein Punkt, den ich tatsächlich selber schon gemacht habe und das hat mir, glaube ich, auch jemand mal gesagt, war Feedback einholen. Feedback von denen. Ich versuche immer ernsthaft mit Schülerinnen und Schülern zu reden und zu sagen, passt mal auf, Leute. Mir ist es ganz wichtig, dass ich mit euch vorankomme und ich habe das Gefühl, bei mir hakt es so ein bisschen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Und man muss sich warm anziehen, gerade wenn man das anonym macht, weil könnte natürlich was passieren, was einen irgendwie trifft oder so. Aber man muss das versuchen, professionell zu nehmen und dann sich gut überlegen, was man fragt. Es gibt unterschiedlichste Formen des Lehrerfeedbacks. Ich selber habe da einen Beitrag zu gemacht, weil ich gemerkt habe, dieses Ankreuzen finde ich gar nicht so gut. Ich finde es gut, wenn die selber schreiben. Und wie gesagt, das kann man dann auch über ein Formular machen, digital irgendwie, dass klar, ihr könnt mir schreiben, was ihr wollt, so. Und der Punkt ist jetzt, dass dieses Feedback einholen gar nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass man alles umsetzt, was da beim Feedback ist. Sondern der Punkt ist, dass das Feedback selbst und das Gespräch danach zeigt, ich nehme euch ernst, ich möchte mit euch den bestmöglichen Unterricht machen. Und das ist etwas, was Schülerinnen und Schüler sehr gutieren. Deshalb würde ich das als erstes sagen, wenn keine Ebene da ist, nicht sagen so, wie finden wir eine Ebene, sondern Feedback. Was kann ich machen? So. Und natürlich kann man dann auch hingehen und sagen, und mir wäre es lieb, wenn ihr Folgendes machen könnt. Aber ich würde erstmal auf die zugehen und sagen, so, ich brauche eure Hilfe. Wie kriegen wir das besser hin? Probier es mal aus. Und schreibt mir sehr gerne dann, wie es geklappt hat, ruhig auf @netzlehrer. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir sehr gerne. Könnt mir auch eine Rezension dalassen. Das ist ja mein kleiner Nebenpodcast. Ich bin jetzt schon gespannt auf die nächste Folge, die Schule brennt. Hört da auch ganz gerne mal rein. Das sind natürlich ganz andere Gespräche. Hier geht es natürlich noch mehr in die Tiefe. Also, habt's ganz gut. Und falls ihr auch Ferien habt oder Urlaub, mal ein bisschen Zeit, dann erholt euch gut. Bis dann, euer Netzlehrer Bob Blume.